Herzlich willkommen zum 9. kommunalpolitischen Podcast von Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen, der kommunalpolitische Podcast für Ludwigshafen am Rhein. Einblicke, Ausblicke, Interna, Geschichten, die das Leben schreibt, direkt von Kommunalpolitikern, wie immer mit dabei, Heinz Zell, also ich, und
Reik Dreher.
Wir haben heute Montag, den 5. Juli, eine Woche vor der letzten Stadtratssitzung, vor der Sommerpause. Im August wird in der Kommunalpolitik nicht so viel stattfinden und vermutlich auch auf höheren Ebenen nicht so viel. Man spricht nicht umsonst vom Sommerloch und dann wartet ja das große Ereignis Bundestagswahl auf unser Land und möglicherweise noch andere große Ereignisse. Das ist uns aber im Moment nicht egal, aber beschäftigt uns nicht weiter. Wir tauchen ein in die Kommunalpolitik, einen Rückblick auf die letzte Stadtratssitzung, Informationen über Side-Projekte, Ortstermine und was wir alles planen, was so los ist, Themen, die gerade durchs Dorf schweben. Und wir beschäftigen uns in einer Tour d'horizon, darf ich sagen, mit der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung, die vermutlich wieder eine Mammutsitzung werden wird. Sie wird stattfinden nächsten Montag, also am 12.07., 15 Uhr, wird im Internet übertragen, wie ihr ja alle wisst. Und dann beschließen wir unseren Podcast und über die konkreten Dinge der nächsten Sitzung werden wir natürlich in einem eigenen Podcast informieren. So, wie fangen wir an? Mit einem schönen, knackigen Rückblick auf die letzte, recht kurze Stadtratssitzung, aber mit ein, zwei Aufreger-Themen. Und Reik, als Fraktionsvorsitzender, gebührt dir eine kleine Einführung in die letzte Sitzung, wenn du denn magst.
Natürlich, Heinz, ich mag sehr gerne. Und zwar, der Aufreger der letzten Sitzung war für mich die Helmut-Kohl-Allee. Bekanntermaßen, wir erinnern uns, haben CDU und SPD vor 2 Jahren etwa mitten im OB-Wahlkampf bereits einen ersten Vorstoß für eine Helmut-Kohl-Allee in Ludwigshafen gemacht. Nach dem Wunsch der CDU sollte das damals ein Teil der Rheinallee sein, hier wo unser Fraktionsbüro ist. Bekanntermaßen ging die Idee damals schief. Viele Anwohner, viele Gewerbetreibende, die hier an der Rheinallee ansässig sind, haben sich gegen die Umbenennung in Helmut-Kohl-Allee praktisch über Nacht erheblich gewehrt. Es gab Unterschriftenlisten, eine Bürgerinitiative war am Beginn, sich zu bilden und zu gründen. Schlussendlich musste die CDU dann zurückrudern und damit war das Thema Helmut-Kohl-Allee in Ludwigshafen erst einmal verbrannt. Meine These ist, dass dieses Vorgehen auch dem damaligen Oberbürgermeisterkandidaten Peter Übel im Wahlkampf erheblich geschadet hat. Aber sei es drum, die CDU hat im Einvernehmen mit allen anderen Fraktionen einen neuen Anlauf gemacht, um Helmut Kohl in seiner Heimatstadt zu ehren. Und die neue Stadtstraße lang, die verschwenkte Stadtstraße lang von der A650 hin zur Theodor-Heuss-Brücke soll jetzt Helmut-Kohl-Allee heißen. Das haben wir im letzten Stadtrat so beschlossen mit einer überwältigenden Mehrheit und ich meine auch zu Recht. Denn unsere Fraktion ist der Auffassung, dass Helmut Kohl als Bundeskanzler AD viel um die deutsche Einheit bzw. um die Einigung Europas Verdienste hatte und dementsprechend ist es auch nur gut und gerecht, Helmut Kohl in seiner Heimatstadt einen prominenten Platz oder eine prominente Straße zu benennen, was wir hiermit auch getan haben. Man muss natürlich sagen, nun, Helmut Kohl hatte in seiner gesamten Amtszeit in Ludwigshafen stets mit Oberbürgermeistern der SPD zu tun und war darüber bekanntermaßen nicht besonders glücklich. Man sollte ihm das allerdings nachsehen, denn das ist doch irgendwie auch menschlich verständlich aus meiner Sicht. Wir halten die Stadtstraße lang für eine gute Wahl. Es gab ja noch andere Alternativen, die in der Stadtgesellschaft diskutiert wurden. Der Europaplatz, der Platz vor dem Pfalzbau, der Platz der Deutschen Einheit vor der Rheingalerie. Nichtsdestotrotz, die Stadtstraße lang, die in den nächsten Jahren gebaut und entsteht, ist eine neue Sache, ein neues Projekt, das zusammenführt die Pfalz über den Rhein in die Kurpfalz. Wir sind der Auffassung, damit ist Helmut Kohl wirklich angemessen gedient und er hat damit eine Ehre in dieser Stadt, die wir nur unterstützen können. Heinz?
Ja, ich sag auch mal ein paar Worte zur Helmut-Kohl-Allee. Ja, die Fraktionsmeinung, ja, das Kondensat, das Ergebnis unserer Diskussion hat er schon genannt. Ja, das ist völlig okay. Man kann zu Helmut Kohl und wie es früher mal war, stehen, wie man will. Oggersheim, Friesenheim, Ludwigshafen, Bundeskanzler, irgendeine Ehrung hat er ja wohl verdient. Ja, das ist nun mal Usus und das muss auch gemacht werden. Und es gibt natürlich viele Ideen von Rheinufer und was weiß ich und von mir aus die Frankenthaler Straße noch umbenennen. Da hat sicher jeder irgendwie eine Meinung zu Helmut Kohl und zu einer geeigneten Straße. Aber die Kuh muss auch mal vom Eis und die Straße gibt es da noch nicht. Die Stadtstraße lang. Es ist okay, ja, das werden wir sehen. Es kam kurz der Gedanke auf, kann man eine Straße denn benennen, die es noch gar nicht gibt. Aber da sollen sich mal schön die Experten in der Verwaltung den Kopf drüber zerbrechen. Wissen wir nicht. Helmut Kohl kam aus Ludwigshafen und kriegt hier jetzt eine Allee. Und wenn es die Stadtstraße lang ist, es ist, also wir haben unseren gerechten Frieden damit gemacht. Und ich glaube, das wird sich auch alles in Wohlgefallen auflösen, früher oder später. Die Kuh ist vom Eis, das ist okay. Aber weg von der Allee und von Helmut Kohl, vielleicht zum Theater. Das war das andere große Thema. Das Mannheimer Nationaltheater wird saniert, aufwendig. Und es werden Ausweichspielorte gesucht. Das ist jetzt wirklich ein Thema, das uns, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre immer mal wieder unterkommt. Und es gibt kleinere Bühnen in Mannheim. Aber sie brauchen auch eine Opernbühne und was weiß ich noch alles, eine Profibühne. Und da war Ludwigshafen, ja, Pfalzbau im Gespräch. Aber wir haben ja selbst einen Theaterbetrieb. Und jetzt kommt es wohl zu einer Einigung. Dazu vielleicht ein paar Worte von Kulturexperte Reik.
Naja, Kulturexperte, ich sitze immer in einem Kulturausschuss der Stadt Ludwigshafen. Von daher nehme ich jetzt mal meine Kenntnisse aus diesem wichtigen, wenn nicht sogar dem wichtigsten Gremium, diesem Stadtrat. Schlussendlich, es ist eine lange Geschichte voller Irrungen, Wirrungen, Pressemitteilungen, etwas schmallippigen Äußerungen und verschnupften Kulturdezernenten über Monate, die sich hinzog. So lange dauerten die Vertragsverhandlungen zwischen Mannheim und Ludwigshafen und standen wohl auch dem Vernehmen nach nicht nur einmal kurz vor dem Abbruch. Aber Ende gut, alles gut. Schlussendlich haben sich beide jetzt geeinigt, dass das Mannheimer Nationaltheater zumindest mal zeitweise Asyl im Pfalzbautheater findet. Im Ergebnis hat man sich auf etwa 100 Tage im Jahr an Spieltagen geeinigt, die sich auf die Zeiträume September bis Oktober und dann nochmal Januar bis März beschränken. Für unser Zugehen auf das Nationaltheater, auf unsere Schwesterstadt Mannheim, bekommt die Stadt Ludwigshafen 850.000 Euro pro Saison zuzüglich Mehrwertsteuer und die Kosten der beiden Techniker für die Bühne bzw. das Licht erstattet. Macht ja auch Sinn, die Techniker sind da, die kennen die Technik am besten. Warum sollen sie nicht auch die Mannheimer Theater betreuen? Also wir sind unterm Strich froh, diese Symbiose, sag ich mal, und was uns ganz besonders wichtig war, dass die Festspiele im Herbst im Pfalzbau, die in Ludwigshafen ja traditionell schon seit vielen, vielen Jahren stattfinden, da nicht unter die Räder kommen, sondern ganz im Gegenteil, die Festspiele gibt es auch weiterhin. Also unterm Strich alles gut, die Symbiose wird uns als Kultur, die Genießer, sicherlich gefallen und ich bin auch guten Mutes, dass die Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafer das Nationaltheater in Mannheim sehr gut annehmen werden. Das erstmal für die nächsten 3-4 Jahre, denn so lange wird sich die Sanierung des Nationaltheaters in Mannheim sicher hinziehen. Oder Heinz?
Vielleicht auch länger. Das ist ja bei Sanierung nicht ganz unüblich. Und so ein Theater hat natürlich sehr viel Technik. Das sind nicht nur die Bretter, die die Welt bedeuten, und ein paar Lampen und die ausklappbaren Sitze für das liebe Publikum. In einem Theater ist mächtig Technik verbaut, und das ist eigentlich eine super Überleitung, Raik, fällt mir gerade ein, denn ich habe ja unseren Pfalzbau besucht und die habe eine Führung erhalten durch die Katakomben, bis hoch aufs Dach, wo die Vorhänge hängen und die Vorrichtungen für immense Hebegeräte, der Aufzug, wo man einen LKW hochfahren kann. Ja, also der Pfalzbau ist also wirklich sehr gut ausgestattet. Es gibt einen technischen Fundus, das kann ich hier in Worten gar nicht schildern, und ich bin wirklich sehr froh, dass der technische Leiter des Hauses mich da geführt hat. Und wenn man das gesehen hat, dann weiß man, ein professionelles Theater ist als erwerbsorientierter oder gewinnorientierter Betrieb eigentlich gar nicht zu führen. Also was von der Heizung bis zur Lüftung, was da für Arbeit hinten dran steckt und welche Erhaltungsarbeiten, das ist immens, die Theatertechnik. Also wer die Chance hat, das zu sehen, dem kann ich nur sagen, schauen Sie sich das mal an, schaut euch das an. Und nach 2 Stunden haben wir noch nicht einmal die zweite Hälfte des Pfalzbau gesehen, also Konzertsaal und Veranstaltungsräume, die ja auch nochmal unterkellert sind und technisch ausgerüstet sind. Also absolut sehenswert. Das Mannheimer Theater kommt zu uns. Das muss kein Schaden sein. Ich denke, das ist sogar gut für die Stadt. Ja, eine Führung durch den Pfalzbau, das war gut. Das ist die Überleitung zu unserem Mittelteil. Side-Projekte, Ortstermine. Was wir sonst noch so alles machen, denn nur auf die Sitzungen warten und die ordentlich bearbeiten und eigene Ideen einbringen, sofern möglich, ist uns nicht genug. Wir gehen die Extrameile. Gerade vorgestern war ein Ortstermin an der ehemaligen Tortenschachtel. Raik, wollen wir damit beginnen? Das ist noch ganz frisch. Es geht natürlich um... alle wissen es, das Loch am Berliner Platz und mögliche Rathausstandorte. Und da war Raik insbesondere vor Ort letzten Samstag.
Richtig, wir haben ein Bürgerforum angekündigt für die Bürgerinnen und Bürger Ludwigshafens, weil wir mit Ihnen über die verschiedenen Varianten eines neuen Rathauses sprechen wollten oder beziehungsweise Planungsvarianten, die sich ja unterscheiden. Es gibt ja die einen, die sagen, wir brauchen das Rathaus wieder am bisherigen Platz als Brücke zum Hemshof von der Innenstadt aus. Die anderen wollen den Europaplatz aufwerten, indem dort neue Rathausstandorte rings um das alte Rathaus gebaut werden. Ist natürlich Voraussetzung, dass die Kreisverwaltung weg ist. Wieder andere wollen, so unsere Fraktion, einen Rathausneubau in der Walzmühle, denn die ProKonzept AG, die Eigentümerin der Walzmühle, hat bereits signalisiert, sie kann sich das gut vorstellen, dort ein Rathaus entsprechend den Wünschen der Stadtverwaltung und des Stadtrates zu bauen. Und wieder andere wollen eigentlich am Status quo gar nichts ändern, denn die Stadtverwaltung ist zurzeit über so viele Standorte in der Innenstadt verteilt und hat viele Mietflächen belegt, die man eigentlich auch, wenn man gut verhandelt, zu einem sehr, sehr, sehr günstigen Preis bekommt. Nun denn, der Stadtrat wird im Herbst entscheiden. Wir hatten ja in der vorletzten Sitzung des Stadtrates entschieden, mehrheitlich, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir bis in den Herbst warten. Die Stadtverwaltung muss dann klar machen, was für Flächen sie in der Zukunft braucht, denn wir entscheiden ja hier über ein Rathaus für die nächsten 30 Jahre. Und das ist natürlich interessant, auch mal auch vor Ort zu gehen. Die Bürger kennen uns vom Platanenhain. Wir hatten uns ja damals gegen diese Garage dort auf dem Platanenhain ausgesprochen und schlussendlich auch im Wesentlichen auch obsiegt. Schlussendlich, es war weniger Zuspruch, als ich mir vorstellen hätte können. Ich war etwas enttäuscht, weil Bürgerbeteiligung wird allenthalben immer gefordert. Wir machen sie, und es waren doch relativ oder weniger Bürger da, als wir uns das gedacht haben. Schlussendlich, die, die da waren, haben uns dann aber auch klar gemacht, wieder, wir wollen kein Metropol. Das ist, glaube ich, in der Bürgerschaft immer noch absolute Mehrheitsmeinung. Zweitens, wenn ein neues Rathaus, ja, Berliner Platz ist der richtige Standort, aber bitteschön, dann nicht noch ein Hochhaus, sondern eine Bebauung, die sich in diese bisherige Bebauung einpasst. Das heißt also kein Hochhaus, sondern eine Bebauung bis in Höhe des Faktorhauses. Damit käme man klar. Außerdem der Standort für einen Rathausstandort in verkleinerter Form auf der Rheinschanze fanden die Bürger ebenfalls mehrheitlich durchaus ansprechend. So, das ist unsere Bürgerbeteiligung gewesen in Sachen Rathaus. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Wir werden sie auch fortführen im Herbst und wir freuen uns auf den Austausch. Sicherlich, nicht Heinz?
Aber sicher, vielleicht sogar vor dem Herbst. Sie haben ja da noch eine originelle Idee. Den Arbeitstitel will ich jetzt hier nicht nennen, weil der ist der Knaller. Am Berliner Platz kann man die ein oder andere Infoveranstaltung durchaus noch durchziehen. Nach der EM oder der Sommerpause oder den Olympischen Spielen, das werden wir sehen. Ich will gerade noch eins sagen zum Rathaus, weil uns auch und vermutlich auch allen anderen Fraktionen ein Schreiben zugegangen ist, glaube ich. Ja? Also das ist mal formal jetzt nicht so schön, ja, wie man das machen könnte, aber immerhin. Und ich glaube, das so denken aber viele Leute. Viele haben eine Meinung zum Rathaus. Und du sagtest, wir suchen ein Rathaus für die nächsten 30 Jahre. Ne? Das bedeutet, nicht, also was der Witz ist, ein Neubau bekommt sozusagen eine Nutzungsdauer dann vom, ja, wie soll ich sagen, quasi als Garantie oder auch buchhalterisch, wenn man so will. Ein Gebäude wird ja auch abgeschrieben und ein öffentliches Gebäude dann ein bisschen anders als, sagen wir mal, ein privates Objekt. Lange Rede, kurzer Sinn, 30 Jahre Nutzungsdauer ist so eine Zahl, die ein Ingenieure immer mitgeben, aus dem einfachen Grund: am Tag der Fertigstellung beginnt der Zerfall. Ja? So eine Immobilie will auch erhalten werden. Und ein öffentliches Gebäude hat gleich mal noch viel mehr Vorschriften zu befolgen als ein privates Häuschen, wo ich die Heizung austauschen kann oder nicht, oder das Bad neu fließen oder nicht. Das ist meine Sache im Großen und Ganzen. Bei öffentlichen Gebäuden und auch noch, wo Leute arbeiten, sieht das alles ganz anders aus. Und es ist auch ein anderes Verhältnis von kaufen, selber bauen oder mieten. Da darf man nicht einfach denken, eigener Herd ist goldeswert. Und ich sage es gern und oft, bei der Erhaltung eigener Immobilien hat sich die Stadt bisher nicht gerade hervorgetan. Also von privaten Verhältnissen auf öffentliche Gebäude zu schließen, das ist einfach falsch. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Da braucht es eine solide Investitionsrechnung, make or buy, ja, oder mieten oder kaufen, selbst bauen. Da muss man genau hinschauen. Das ist nicht so eindeutig, dass der eigene Besitz immer das Bessere ist, im Privaten möglicherweise, weiß man aber auch erst hinterher. Und ich muss sagen, ein Rathaus, das wurde letztens thematisiert, wir brauchen ein Rathaus mit Stadtratssaal, wo käme denn im Metropol, ohnehin absurde Idee, ein Stadtratssaal hin. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mit dem Konzertsaal im Pfalzbau gut leben. Der ist wirklich gut geeignet und hat auch, also erfahrungsgemäß ist so viel Publikum auch nicht drin. Dafür ist Platz. Das würde so ein Stadtratssaal, der kostet ganz easy alleine 1 Million oder 3 oder 5 durch die Technik. Also warum nicht im Pfalzbau? Der ist schon da. Es gibt noch viel zu diskutieren. Rathaus, Rathaus, Rathaus. Gut, dann Zeitprojekte. Wir haben bald einen Termin bei der LUCOM, beim Herrn Keimes, dem neuen Leiter. Und da muss ich gestehen, dass ich vor einigen Wochen schon alleine mal da war beim Herrn Keimes. Der war im Stadtrat und ich habe ihn, das ist jetzt möglich, bei den Online-Sitzungen kurz angechattet und habe gesagt, Herr Keimes, kann ich mal vorbeikommen? LUCOM, das ist doch interessant. Es steht auch die Organisation des Innenstadtmanagements an. Es gibt Fördergelder für die Ludwigstraße vom Berliner Platz zum Ludwigsplatz. und die LUCOM soll da quasi die Projektführung übernehmen. Er hat gleich zugesagt und ich bin dahin alleine. Ja, und jetzt gehen wir alle nochmal gemeinsam hin und bei meinem alleinigen informellen Besuch wurde auch schon angekündigt, dass es die Ludwigshafen-Box gibt. Die habe ich auch gleich gekauft. Als die rauskam, da bin ich ja ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, da ist noch Luft nach oben. Die Box sieht super aus, aber mir fallen 3-4 Dinge ein, die müssten da eigentlich rein. Ludwigshafen hat mehr auf der Pfanne und eigentlich dachte ich, dass das Duppeglas, das heute in der Zeitung angekündigt wurde, dass das da schon drin ist. Ich war enttäuscht, ich wollte das Duppeglas, also da muss ich mit Herrn Keimes nochmal reden. Ansonsten netter, kompetenter Mann und hat mit der LUCOM natürlich viel zu tun, viele Geschäftsfelder, die nicht unbedingt was damit zu tun haben, aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir mal drauf. Ah, apropos Chat, das hätte ich beinahe vergessen. Bei den hybriden Sitzungen ist es möglich, wenn man zu Hause teilnimmt über Video, dass man alle anderen Teilnehmern eine kleine Textnachricht schickt, also sagen wir mal so einen Chat, so wie das kennen eigentlich alle heutzutage. Oder man schickt nur bestimmten Personen gezielt, sagen wir mal, ich schicke Raik eine kleine Nachricht, hey Raik, ich gehe mal einen Kaffee holen oder so. Und bei der vorletzten oder vorvorletzten Sitzung, wo es tatsächlich darum ging, ob das Rathaus ins Metropol in den nicht existenten Unglücksbau ziehen soll und die Stadt der Vertragselemente eruieren sollte, während dieser Sitzung wurde die Chat-Funktion abgeschaltet und ist bis dato, außer bei einigen Ausschusssitzungen, ja, wo man möglicherweise keine Direktive erhalten hat, wie ich vermute, der Chat ist abgeschaltet seit dieser Sitzung, wo es hoch herging, die brisant war, wo ich mich heute noch wundere, wie man überhaupt das Thema aus heiterem Himmel aufs Tapet bringen konnte. Das kann man machen, da gibt es sogar gute Gründe. Leute, die zu Hause teilnehmen, per Video, haben die Möglichkeit zu chatten. Wer extra in den Stadtratssaal geht, hat das nicht. Das sind ungleiche Handwerkszeuge und Möglichkeiten. Aber das nicht zu thematisieren und der Zeitpunkt der Beseitigung dieser Funktionalität gibt mir doch zu denken, das ist kein guter Stil. Ich komme da leider nicht drüber hinweg. Aber okay, kein Chat ist okay. Gleichbehandlung von allen. Aber einfach so. Das hat mich eine Zeit lang beschäftigt, aber gut, lassen wir das. Side-Projekte weiter. Ich habe an einer Videokonferenz von engagierten Bürgern und Kulturschaffenden teilgenommen. Letzte Woche Dienstag, es ging ums Nucleus, der Kreativraum für Bürger und Bürgerinnen und Menschen aller Art, die die Ludwigshafener Innenstadt beleben wollen. Es ist in der Bismarckstraße zwischen Bahnhofstraße und Rathaus, Richtung Rathaus auf der linken Seite. Hausnummer habe ich gerade nicht parat, vermutlich 50 oder 48. Künstler stellen aus, Spieleabende gibt es. Natürlich während der Corona-Zeit war da auch nichts los. Ja, leider, ist klar, es wurden alle schwer getroffen, wie der ganze Kulturbereich und die Gastronomie. Das Nucleus beginnt wieder mit Veranstaltungen. Möglicherweise macht auch ein kaum bekannter Lokalpolitiker da die ein oder andere Performance demnächst. Es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich die ganzen Aktiven da wieder neu formieren und Ideen im Köcher haben. Dann habe ich einige Kommunikationsschulden angehäuft, denn ich habe eigentlich vorgehabt, mich zu treffen mit Treibern der kommunalen und regionalen Digitalisierung. Namen nenne ich jetzt nicht, aber das die Verwaltung wird digitalisiert. Es gibt Modellprojekte in unserer Metropolregion und da gibt es Leute, die sich besonders gut auskennen. Oder auch das Thema Open Data wird wieder kommen und zwar nicht als emanzipatorisches Projekt, sondern von oben, ja, kommunale Daten sollen bereitgestellt werden. Da wollte ich mich informieren an erster Stelle. Da werde ich drüber berichten. Aber immerhin habe ich die Macher und die Leute mit dem entsprechenden Wissen schon kontaktiert. Aber genug von den Zeitprojekten. Vielleicht noch eine Sache. Wir haben einen Ortstermin im Auge. Rheingönheim, Mundenheim, das ehemalige Ciolini-Gelände. Ciolini, eine traditionsreiche, mit der Gründung Ludwigshafens verbundene Chemiefirma. Das Gelände wird gerade sozusagen fit gemacht für Gewerbetreibende. Und dieses ziemlich große Gelände, sehr große Gelände eigentlich, ja, nicht einfach einsehbar, abgezäunt, geschützt, das wollen wir besuchen. Das wird sicher interessant. Das wird unser nächstes Projekt unter anderem. Raik, hast du noch ein Side-Projekt, das wir vergessen haben, oder wollen wir zur Ankündigung des nächsten Stadtrates und durch die Tagesordnung kurz gehen? Überlege.
Ja, da fällt mir vielleicht noch ein, wir wollten uns nochmal den scheidenden Rathausturm anschauen, denn der Rathausturm ist ja nicht mehr lange da, noch ein, zwei Jahre, dann ist der Abbruch vollendet. Und ich will nochmal ganz darauf hinweisen, weil unsere Fraktion zeichnet, glaube ich, schon aus, dass wir uns, bevor wir uns für etwas entscheiden, die Verhältnisse auch vor Ort ansehen. Und zwar, also in diesem Jahr zum Beispiel waren wir in Rochheim gewesen, hatten uns da angeschaut, ob diese neue Bebauung da nach Rochheim passt, die die GAG plant. Wir waren im Edichheim und haben uns die neue Trasse der BSF im sogenannten Hansenbusch genauer angesehen und festgestellt, dass das Landschaftsschutzgebiet vielleicht doch etwas zu sehr in Mitleidenschaft gerät, wenn dort jeden Tag hunderte LKWs langfahren sollten. Wir hatten uns dann auch noch beim Bahnsozialwerk am Hauptbahnhof angesehen, haben uns erstmal über dieses Bahnsozialwerk informiert, das ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so nicht kannte. Gleichzeitig haben wir uns natürlich auch dafür interessiert, ob im Hauptbahnhof das Stadtmuseum bzw. das Stadtarchiv angesiedelt werden könnte, wie einige behaupten. Wir waren der Meinung, dann, nachdem wir die Örtlichkeiten vor Ort gesehen haben, das funktioniert so nicht. Und der letzte Ortstermin, wir hatten darüber berichtet, war in der Benkiser Villa, die an der Heinrichstraße noch die nächsten Jahre im Dornröschenschlaf verbringen wird. Ortstermine gibt es also noch und nöcher. Wir werden uns wahrscheinlich auch im zweiten Halbjahr nochmal den Pfalzbau anschauen können und vielleicht noch eine weitere Ortstermin, aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern. So, gucken wir mal auf die Termine des Stadtrates am 12. Juli, Heinz.
Die Tagesordnung liegt seit heute, möchte ich meinen, vor. Ich kann es nicht beschwören. Am Wochenende wird vermutlich nichts eingestellt in das Ratsinformationssystem, an dem ich übrigens kein gutes Haar lassen kann, aus verschiedenen, durchaus ernstzunehmenden, widerspruchsfreien Gründen. Ich bin einer der wenigen Stadträte, Pirat hin oder her, die sich den ganzen, die ganzen Unterlagen per Brief, per Papier schicken lassen und hab da sogar umweltbezogen durchaus ein gutes Gewissen. Wer will, kann sich die Erklärung bei mir jederzeit kostenfrei abholen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Tagesordnung liegt vor und es geht los. Wir gehen da einfach mal kurz durch. Das ist auch interessant. Ja, das ist immer die, so beginnen wir die Diskussion oft. Ja. Einwohnerfragestunde, damit geht es immer los. Wie viele Einwohner kommen erfahrungsgemäß? Ich sag's einfach, statistisch vielleicht alles in allem im Mittel 0,3. Ja, also wenig, kurz und gut. Dann, das ist immer gut, ja, von der Oberbürgermeisterin und vom Stadtvorstand. Aktuelle Situation in Ludwigshafen in Sachen Corona-Pandemie. Das ist nun mal so seit jetzt fast einem Jahr. Das bleibt nicht aus, ist wichtig, wird gemacht. Gucken wir mal, die Inzidenzzahlen sind niedrig, aber naja, Lockerungen, aber die Delta-Variante, schwierig, ne, das zu verarbeiten mental. Muss jeder erstmal selber sehen, wie er das macht. Dann Information, Sachstände, Großprojekte, das ist seit neuestem auch immer wieder ein wiederkehrender Tagesordnungspunkt. Natürlich, wie sieht's aus? Hochstraße Süd, Hochstraße Nord, Konzepte, Anträge, Finanzierung, das ist interessant, das ist auch wichtig, dass die Multiplikatoren, als die ich die Stadträtinnen und Stadträte auch begreife, dass die Leute informiert sind und Fragen beantworten können oder Nachfragen stellen. Raik, willst du weitermachen, weil jetzt kommt, und es wird eine lange Sitzung, da wette ich doch glatt einen halben Kasten Bier drauf. Dann kommt ein brisantes Thema, wo ich mich auch aufregen könnte, aber das will ich nicht. Sag du was dazu, Raik.
Unsere Sozialdezernentin Frau Steg wird natürlich über den Sachstand des Baukonzepts der Einweisungsgebiete informieren. Wie alle wissen, ein heißes Thema und ein Thema, das, glaube ich, über Jahrzehnte in Ludwigshafen liegen geblieben ist. Wir wissen, die Bayreuther Straße als das besonders schlimmste Beispiel dieser Einweisungsgebiete ist in einem baulich absolut unakzeptablen Zustand. Wir haben zum Beispiel dort Ölheizungen mit kleinen Ölöfen, die mit Kannen befüllt werden und dann für Wärme sorgen sollen. Das heißt also, die Bewohner werden gehalten, dort eimerweise Öl zu kaufen beim Hausmeister, um dort diese Öfen zu füllen. Also das sind alles Dinge, die kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas wirklich noch heutzutage gibt. Diese Einweisungsgebiete werden jetzt saniert, Schritt für Schritt. Aber das ist ein Projekt, das, also ich weiß nicht, der Turmbau von Babel, der ging wahrscheinlich schneller. Das geht jetzt über Jahre schon. Mal sehen, was Frau Steg am nächsten Montag zum Sachstand referieren wird.
Da sage ich noch einen Satz. Nicht aus dem Off, sondern ins Mikrofon, bevor es zu einem juristischen Thema kommt. Da ist Raik wieder gefragt. Also Einweisungsgebiete. Gut, man hat leicht reden, wenn man nicht damit befasst ist in der Verwaltung aber von Weitem besehen haut es einen den sprichwörtlichen Vogel raus, ja, wie lange es gedauert hat, ein Konzept zu erstellen, was man damit viel zu spät machen sollte oder könnte, also mit den entsprechenden Einweisungsgebieten. Da wartet man ein Jahr auf ein Konzept und dann kommt was raus, was man sich übers Wochenende ausdenken könnte. Ja, wir reißen das eine ab, das andere renovieren wir und dann bringen wir den Rest irgendwie dezentral unter. Also da brauche ich doch kein Ja für und es überhaupt so weit kommen zu lassen ist ja allein schon der Ort, muss man mal dazu sagen, ja, und ich rede jetzt mal nur, sagen wir mal, das bekannteste Bayreuther Straße, ne, die natürlich auch normale in Anführungszeichen Mietswohnungen und so weiter hat, ja, da ist ja unter Ludwigshafen dann wird da ja ein Unterschied gemacht, ich wohne da, ne, und nicht da drüber, ne, aber zu wenig, zu spät, da kann ich leider nichts anderes sagen. Also wir lassen uns mal überraschen, was da was Phase ist, der Sachstand. Aber da, also höchste Eisenbahn und das ist egal wie am falschen Ende gespart, das kann man nicht machen, Leute da unterzubringen. Ach, und es gibt vielleicht in der Mediathek erhältlich im SWR eine vierteilige Dokumentation über Ludwigshafen, ja. Über was in Ludwigshafen gibt es eine vierteilige Dokumentation im Fernsehen, egal wo. Es gibt einen Film über die Nachttanke, es gibt, was weiß denn ich, ja, ein uralter Film über die Hochstraßen und wie modern die mal waren seinerzeit. Vier Teile über die Bayreuther Straße, also da muss man sich doch wirklich zu schade sein in Ludwigshafen, da muss man einen zweiten Gang schalten, aber ich reg mich jetzt wieder ab und jetzt kommt ein rechtliches Thema und es ist auch noch brisant.
Ja, und zwar, da hat die Stadt Pirmasens für Ludwigshafen stellvertretend, unbeabsichtigt zwar, weil Pirmasens ist da in dem gleichen Zustand wie Ludwigshafen, total verschuldet und praktisch mit dem Rücken an der Wand stehend, was die finanziellen Verhältnisse betrifft, hat ein Urteil beim Verwaltungsgericht in Ludwigshafen, also Quatsch, das Verwaltungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz in Koblenz erstritten zu den Kommunalfinanzen. Und zwar ein Urteil zugunsten der Stadt Pirmasens, in dem eindeutig erklärt wurde, die Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz sind neu zu regeln. Das kann der Verwaltungsgerichtshof anordnen. Das heißt mit anderen Worten, die Kommunalfinanzen, so wie sie zurzeit in Rheinland-Pfalz geregelt sind, sind verfassungswidrig. Damit kommen wir zu der politischen Dimension dieses Urteils. Es ist ja nicht das erste Urteil, das aus Koblenz kommt und sagt, die Kommunen in Ludwigshafen sind einfach unterfinanziert. Das weiß auch jedes Kind, aber nach dem Urteil in Koblenz haben wir es schriftlich und die Landesregierung muss handeln. Aber wie sie handelt, in welchem Umfang sie handelt, das ist nun wiederum eine politische Frage. Und deswegen gab es ja auch dieses zweite Urteil, weil nach dem ersten Urteil aus Koblenz haben die Landespolitiker in Mainz nicht richtig reagiert und die Situation in Pirmasens und in Ludwigshafen und in einigen anderen Städten ist nach wie vor prekär. Dementsprechend diskutiert der Stadtrat am kommenden Montag darüber, ob sich Ludwigshafen dieser Klage anschließen kann. Meines Erachtens juristisch sehr kompliziert, lieber nicht. Oder ob man eher politischen Druck in Richtung Landesregierung aufbauen kann, wenn sich der Stadtrat gemeinsam dafür ausspricht, dass die Kommunalfinanzen für Ludwigshafen besser geregelt werden. Denn unsere Pflichtaufgaben, das muss man wirklich mal klar sagen, wir können uns eigentlich unsere Pflichtaufgaben, die wir als Kommune einfach haben, die der Gesetzgeber uns auferlegt, also Wohngeld, Sozialgelder, was auch immer, ergänzende Sozialleistungen, können wir uns eigentlich nicht leisten. Und da muss eigentlich auch das Prinzip gelten, wer bestellt, muss auch bezahlen. Das ist die Auffassung von unserer Fraktion. Wir werden mal sehen, was der Beigeordnete und Kämmerer Herr Andreas Schwarz dort am Montag zu dem Urteil sagt. Wir lassen uns überraschen und sind, ich sag's mal ganz ehrlich, mäßig optimistisch, was die finanziellen Situationen in Ludwigshafen der Zukunft angeht. Oder bist du anderer Meinung, Heinz?
Ja, ich bin überhaupt nicht optimistisch. gut, Bericht ist immer gut. Kamera, Herr Schwarz, immer offenes Ohr, kooperationsbereit, da auf den Mann braucht man nichts kommen lassen. Aber man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Ich will mich immer kurz fassen. Erstens mal ist es ein Thema, wo ich meine, die wenigsten kommen über vage Ahnungen hinaus. Und selbst wenn man sich die Mühe macht, auf eigene Kosten zur Kommunalakademie zu fahren und im malerischen Boppert sich Vorträge anzuhören, wie ich das mal gemacht habe, dann kommt man auch nicht so viel weiter, weil das ist wirklich ein Thema für die Exekutive, für den Beamtenapparat und Kommunalfinanzen. Ich bin nicht optimistisch. Es gibt auch die Gegenbewegung. Steuern hoch, alles verkaufen, selber schuld, dann dieses, oh, wir haben ein strukturelles Defizit im Sozialbereich. Das ist zweifellos so, aber wir haben auch ein paar Defizite, die, mein Gott, ja, nicht vom Himmel gefallen sind, aber die auch keiner absichtlich hergestellt hat. Wir haben unglaublich viel Infrastruktur, ne? Stichwort Hochstraße und sowas, ne? Also wir waren ja top of the pops in den 60ern und 70ern, die reichste Kommune. Wir haben viel Zeug, das Geld kostet, vom Tunnel bis zu vielen, vielen Bäumen. Ludwigshafen ist ja auch grün. Wir haben eine Verwaltung, wo viele Leute denken, oh, die ist viel zu groß und so, das lässt sich so nicht nachweisen. Ich habe es versucht, wer will, kann bei mir eine astreine Excel-Tabelle bekommen. Es ist kompliziert, Ludwigshafen ist teuer und ist mit der Situation in Ende der 80er, meine Vermutung, Anfang 90er, dass plötzlich die goldenen Zeiten vorbei waren, nicht wirklich zurande gekommen, aber das führt jetzt hier zu weit. Da könnte ich einen ganzen Abend drüber reden. Das war mal eins meiner Spezialthemen, als ich noch jung und voller Elan war. Aber vielleicht komme ich wieder darauf zurück und rede stundenlang über die Kommunalfinanzen. Reden wir mal lieber über den Arbeitsplatz der Zukunft. Raik, du als Arbeitsrechtler, glaubst du, da kommt mehr raus? Also ich denke schon, weil es ist ja ein Forschungsprojekt der hiesigen Hochschule. Da kommt mehr raus als demografischer Wandel, Staff Welfare, Blockchain und Skalierbarkeit?
Ja, da wird wahrscheinlich am Montag nicht so viel Neues kommen. Also ich bin auf dem, ich denke mal, die Corona-Pandemie hat vielleicht eins bewirkt. Erstens mal, die Digitalisierung schreitet voran und zwar mit großen Schritten und das muss sie auch. Zweitens, Ich denke mal, Homeoffice ist zwar keine Pflicht mehr seit Ende des Monats Juni, aber ich denke, viele Unternehmen haben inzwischen erkannt, dass Homeoffice genauso gut funktioniert wie die Mitarbeiter direkt vor Ort und gleichzeitig auch billiger ist, weil man ja Büroflächen und verschiedene andere Dinge spart, wie Tiefgaragen, Kantinen und dergleichen mehr. Ich denke mal, das Homeoffice wird sich halten, auch nach der Pandemie, nicht in dem Umfang wie jetzt zurzeit, das ist klar, aber es wird zu einem bestimmten Anteil von Homeoffice kommen. Ich schätze mal so um die 30%. Was der Arbeitsplatz der Zukunft insgesamt bedeutet, ich lasse mich gern überraschen, was unsere Oberbürgermeisterin Frau Steinruck uns am Montag dazu erklärt und würde dann ganz gerne in den Regionalplan nochmal überleiten. Dazu dann beim nächsten Podcast mehr, nur so viel. Der Regionalplan, es gibt seit Jahren auch gesetzlich vorgeschrieben Regionalpläne für Metropolregionen wie eben Rhein-Neckar. Und da wird geplant von der sogenannten Metropolregionsgesellschaft, wie sich die Flächen für Wohnungen bzw. die Flächen für Gewerbegebiete in der Region dann entwickeln werden über die nächsten Jahrzehnte. Dafür gibt es zurzeit verschiedene Vorschläge, was unsere Stadt betrifft. Wir haben uns auch damit auseinandergesetzt. Am nächsten Montag wird darüber dann entschieden und schlussendlich dazu dann beim nächsten Podcast mehr.
Genau, der Regionalplan, ein dickes Brett zu bohren, aber wir sind dran. Springen wir mal, weil wir picken uns hier mal ein bisschen die Rosinen raus. Raik, du bist ja nicht nur Fraktionsvorsitzender, Jurist und du bist auch im Ortsbeirat Südliche Innenstadt und da ist noch ein interessantes Thema, das die Bürger bewegt. Das picken wir uns noch raus vom kommenden Stadtrat und dann kriegen wir noch die Kurve. Kleiner Ausblick, Tipps zur politischen Weiterbildung oder Unterhaltung. Vorgärten, gepflasterte Gärten, Kies, das ist für den einen der Ausdruck von ordentlicher Sauberkeit und gepflegten Immobilien und andere kriegen einen Wutanfall, weil die Insekten keine Heimat mehr haben und das Mikroklima hier aufgeheizt wird. Da kommt etwas aus der Tiefe des Raumes, aus der südlichen Innenstadt. Raik, was steht als Tagesordnungspunkt 12 auf dem Tableau?
Ja, und zwar der etwas sperrige Titel Vorgartengestaltungssatzung Malerviertel. Und zwar, wir haben damals im Ortsbeirat in der südlichen Innenstadt im Frühjahr beschlossen, dass wir eine sogenannte Gestaltungssatzung ins Leben rufen. Das heißt, wir möchten als Ortsbeirat, dass die kleinen Gärten vor den Häusern, oft liebevoll gepflegt, erhalten bleiben im Malerviertel. Das heißt im Prinzip ist das das Viertel vom Amtsgericht bis nach Raschig ungefähr, ja, bis dorthin, erhalten bleiben und nicht durch mehr Schotter verschwinden. Dann unser Ortsbeirat, wir haben die Erfahrung gemacht, wir sind ja auch durchgelaufen, dass viele auch neue Einwohner des Malerviertels es sich ein bisschen einfach machen. Einfach den Garten schottern, vielleicht noch einen Stellplatz drauf machen für ihr Pkw. Und damit sind kleine grüne Oasen, wenn man so will, dann plötzlich weg. Und wenn man das natürlich über viele Jahre so macht, beziehungsweise dass sich immer mehr so entwickelt, dann ist natürlich der gewisse Charme dieses Malerviertels dann irgendwann mal weg. Da haben wir gesagt, als Ortsbeirat der südlichen Innenstadt, das wollen wir so nicht haben. Wir machen eine Gestaltungssatzung, das heißt, die Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, die Gärten zu erhalten, die da sind. Wir wollen uns jetzt natürlich nicht in die alten Vorgänge einmischen. Das heißt, wenn jemand seinen Garten geschottert hat, dann soll es dabei auch sein Bewenden haben. Aber für jeden, der neu ins Malerviertel zieht, ein Haus erwirbt oder eine Wohnung dort und den Garten umgestalten will, muss sich mit dieser Gestaltungssatzung auseinandersetzen. Das halte ich jetzt ganz persönlich auch als Ortsbeirat für eine faire Lösung, dass wir sagen, okay, wir gucken in die Zukunft und nicht in den Rückspiegel und schauen, dass das Charme des Malerviertels erhalten bleibt. Oder bist du anderer Meinung?
Nein, diesmal nicht. Außerdem wohne ich ja selbst im Malerviertel und habe natürlich keinen gescheuerten Vorgarten, sondern eine blühende Oase. Dank meiner lieben Frau, die sich um den Vorgarten kümmert. Ich bin mehr fürs Grobe zuständig. Ich habe zwar Verständnis für jemand, der einfach keine Arbeit haben will oder einen schönen Parkplatz, aber für die Ästhetik des Viertels ist das nichts, selbst wenn es schöner Schotter ist. Gut, kann man es überwachen, was ist mit Altfällen und so weiter und so fort. Vielleicht kann man noch einen Wettbewerb draufsetzen, quasi nicht nur das Negative verhindern, sondern das Schöne auszeichnen. Wer hat einen englischen Garten geschaffen oder besonders viele Vogelhäuschen im Vorgarten? Das kann noch kommen. Die Ideen waren aber alle schon im Ortsbeirat, das weiß ich, weil ich die Tagesordnung als überfliege. Wir haben den zeitlichen Rahmen, den wir sonst versuchen einzuhalten, leicht gesprengt. Deswegen noch ein paar Tipps. Ja. Es gibt am Donnerstag, und das wird jetzt als Link hier unter den Podcast gestellt werden, einen Vortrag über die Zukunft Europas, der Europa-Union, wo ich Mitglied bin. In der Zeitung stand, werden Sie Mitglied der Europa-Union, da bin ich mal hingegangen und Mitglied geworden. Und deswegen weise ich da drauf hin. Das wird möglicherweise eigentlich, denke ich, ziemlich sicher interessant. Planet Europa, ein Thema für sich, wenn nicht gleich 5 Themen. Und auch am Donnerstag wird der Mobilitätspakt der Metropolregion Rhein-Neckar vorgestellt. Und der wurde deswegen auf den Weg gebracht, beziehungsweise es wurde dort in den zweiten Gang geschaltet, auch wegen der Hochstraßen, sogenannten Problematik in Ludwigshafen. Und da kann jeder gespannt sein, was dieser Mobilitätspakt denn wirklich bedeutet. Auch hier wird es einen Link geben unter unserem Podcast für diejenigen, die mehr wissen wollen. Für heute lassen wir es mal gut sein. Der nächste Stadtrat steht an. Wir werden berichten und auch von unseren Zeitprojekten und anderen crazy Ideen. Für heute Abend sagen wir mal Tschüss mit Üs, Tschüssikowski. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Heinz.
Und euer Raik Dreher von Grünes Forum und Piraten. Vielen Dank.